Heute bei Apropos Trinken. Immer mehr Menschen verzichten ganz auf Alkohol. Und auch die das nicht machen, trinken in Tendenz immer weniger. Seit Jahren geht der Alkoholkonsum auf die ganze Welt zurück. Das hat auch mit der Wissenschaft zu tun, mit der neuen Beurteilung der schädlichen Konsequenzen, die der Alkohol hat. Christian Seiler, Essenskolumnist im Magazin, trinkt trotzdem. Und das ohne schlechtes Gewissen. In einem Essay hat er sich kürzlich mit dem aktuellen Stand der Alkoholforschung auseinandergesetzt und hat begründet, warum er immer noch ab und zu gerne eine gute Flasche aufmacht. Und jetzt ist er bei uns zu einer neuen Folge von Apropos im Direkt-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Ich heiße Philipp Loser, Herr Christian.
Hallo Philipp.
Christian, wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken? Entschuldigung, die indiskrete Frage. Und was genau?
Was ich getrunken habe, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Aber es ist ziemlich lang her, weil ich habe mir schon vor, glaube ich, 25 Jahren angewöhnt, jedes Jahr eine 3-monatige Alkoholpause zu machen. Und das beginnt dann in den Tagen nach Silvester und dauert bis Ostern. Das ist heuer also eine relativ lange Pause. Und ich nehme an, ich habe zum Essen zu Hause ein Bier getrunken oder sowas. Also nichts Aufregendes.
Das heisst, du machst nicht Dry January, du machst Dry Frühling quasi.
Ja, den frühen Frühling, gell? Also bis Ostern. Und das überschneidet sich ja ganz gut mit zwei Phänomenen, nämlich so mit Dry January und mit der Fastenzeit. Also man kann einerseits die Lifestyle-Abstinenten, kann bei denen mitmachen und dann sich gleich auch den religiösen Fastenden anschließen. Es ist ganz gut, weil man in der Zeit viel weniger erklären muss, warum man nichts trinkt, als in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel.
Dass wir jetzt uns hier über deine Trinkgewohnheiten unterhalten, hätte mich zu, dass du dich erst kürzlich in einem Essay mit dem Thema recht grundsätzlich auseinandergesetzt hast. Um was ist dir gegangen?
Es gibt sehr vielfältige Informationen zu dem Thema. Und ich habe mal versucht, dem Trend, der jetzt vorherrscht, nämlich dass der Alkohol Genuss in einen neuen Kontext gesetzt wird, mal auf den Grund zu gehen. Was heißt das jetzt, in einen neuen Kontext gesetzt? Das heißt, es sind jetzt sehr viele Geschichten, Studien oder auch auf Studien beruhende Geschichten erschienen, die Gefährlichkeit des Alkohols neu kalibriert haben. So war ja eigentlich sehr lange, also ich würde mal sagen, so in den letzten 20, 30 Jahren gab es ja so die Übereinkunft, dass moderater Alkoholkonsum nicht nur nicht gesundheitsschädlich, sondern möglicherweise sogar gesundheitsförderlich ist. Also ich denke jetzt an das berühmte Glas Rotwein, das so Teil der Mittelmeerdiät ist, wo wir ja eine Zeit lang immer irgendwelche alten, wettergegerbten Zyprioten gesehen haben, die vor ihrem Gläschen sitzen und ihren 130. Geburtstag feiern. Aber da ist jetzt eine ganze Reihe von neuen Informationen gekommen und diese Informationen sind auch sehr gebündelt kommuniziert worden. Also ich habe da in amerikanischen Zeitungen, in englischen Zeitungen, in unserer Presse relativ viele Informationen gefunden, die eigentlich auf den Punkt gekommen sind, dass sie sagen, selbst geringster Genuss von Alkohol ist bereits gesundheitsschädlich und man soll sich überlegen, ob man dieses Risiko eingehen möchte.
Der gesundheitliche Stellenwert ist ganz ein anderer. Du hast jetzt schon ein bisschen eingeführt. Bleiben wir kurz bei diesem Risiko. Heute geht man davon aus, dass jeder Schluck Alkohol gesundheitsgefährdend ist. Jetzt ist die Frage, wie fest gesundheitsgefährdet ist jeder Schluck Alkohol?
Ja, also es wird eine der Hauptbotschaften, die jetzt bei uns ankommt, ist, dass Alkoholgenuss und Krebsrisiko direkt miteinander zusammenhängen. Das heißt, sobald wir eine Flasche Wein aufmachen und uns ein Glas einschenken, steigt unser Krebsrisiko. Das wiederum beruht auf einer sehr, sehr großen Meta-Analyse eines kanadischen Wissenschaftlers, der über 100 Studien aus den letzten Jahren nochmal neu angeschaut hat und überprüft hat und zu diesem Ergebnis kam. Der Name dieses Wissenschaftlers ist Tim Stockwell und seine Arbeit ist entscheidend dafür, dass viele Gesundheitsorganisationen jetzt diese Ratschläge erteilt haben und zu diesem Schluss gekommen sind. Ganz interessant, der Tim Stockwell ist keineswegs ein Wissenschaftler, der immer dieser Meinung war. Der hat als Leiter eines Suchtinstituts in Kanada sehr lange die Überzeugung vertreten, dass geringer Alkoholgenuss gesundheitsförderlich sein kann, für die Herzgesundheit speziell. Und hat es dann aber durch die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einfach neu bewertet und ist dann wirklich so zum Apostel dieser neuen Verzichtsbewegung geworden.
Und wie groß ist denn das Krebsrisiko? Kann man das quantifizieren?
Ja, es ist so, dass Stockwell sagt, dass schon der Genuss von einem Glas Alkohol, also von einem Glas Bier, einem Glas Wein oder einem Glas Sekt pro Woche, das Krebsrisiko um den Faktor 10 steigt. Und das hat eine Kollegin vom New York Times Magazine untersucht. Sie hat auch Stockwell persönlich getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Faktor 10, das klingt schon ziemlich beachtlich, aber im persönlichen Gespräch hat er ihr dann erklärt, ist eine 53-jährige Kollegin, die einigermaßen guter Gesundheit ist, und sie hat gesagt, dass das Risiko zwar um diesen Faktor steigt, dass aber das Risiko insgesamt, wenn man es jetzt bei Licht betrachtet, noch immer sehr, sehr gering ist. Das hat die Kollegin dann am Ende ihres Textes auch mit einem Glas Wein begossen.
Der Shift ist recht grundsätzlich, du hast es erklärt. Über die Jahre haben wir gedacht, eben, ein Glas Rotwein zum Mittag, das tut dem Herzen gut. Heute ist quasi das Bild ein Gegenteiliges. Hat denn eine einzige Studie von einem Wissenschaftler gelangt, um das ganze Bild einer Gesellschaft so grundlegend zu verändern? Oder hat es so einen anderen Einfluss gehabt?
Ja, es gibt diese Studie, es gab eine Reihe von anderen Studien auch. Es gab neue Bewertung alter Studien. Aber es gab auch interessante neue Kommunikationsmuster, muss man sagen. Also das heißt, dass die WHO sich sehr stark in dieser Sache engagiert hat und sie hat einfach die Stockwell-Ergebnisse und andere Ergebnisse Wolle übernommen und die Empfehlung ausgesprochen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen dazu motiviert, nachzuschauen, wer hat denn da ein Interesse daran, dass das so stattfindet? Und da habe ich dann, bin ich auf Recherchen von Kolleginnen gestoßen, die da sehr interessante Details ans Tageslicht gefördert haben, nämlich, dass Hand in Hand oder Schulter an Schulter mit der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, auch deklarierte Abstinenzlerbewegungen im Spiel sind, deren politische Mission darin besteht, einfach ein alkoholfreies Leben als Grundtenor in unsere Gesellschaften zu tragen und den Alkoholgenuss also auch sukzessive als gesundheitsgefährdend zu etablieren, auch in unserer Meinung. Sehr erfolgreich, muss man sagen. Also in den USA zum Beispiel hat so eine große Gallup-Umfrage ergeben, dass 39% der Amerikanerinnen und Amerikaner, die ja bekanntlich auch von einem Abstinenzler regiert werden, der Meinung sind, dass geringste Mengen von Alkohol bereits gesundheitsschädlich sind. Und ja, und das ist so ein bisschen der Status quo. Es haben große Länder wie Japan oder Kanada ihre Gesundheitsempfehlungen fürs Trinken verändert. In der Schweiz hinkt das noch ein bisschen hinterher. Also die Mengen, die hier in der Schweiz als nicht gesundheitsschädlich empfohlen werden, liegen da noch um einiges drüber als in Amerika. Also hier kann man jetzt auch noch täglich sein Glas Wein trinken, ohne dass man sofort das Blaulicht der nahenden Ambulanz sieht.
Gut, bei uns geht es immer ein bisschen länger, bis so internationale Trends umgesetzt werden. Was man kann sagen ist, dass die wissenschaftliche Neubeurteilung hat ja auch eine Entsprechung in der Realität. Es wird nachweislich viel weniger getrunken auf der ganzen Welt. Kann man das quantifizieren, wie viel weniger das getrunken wird?
Ja, das kann man ganz gut quantifizieren. Es wird so generell in der Statistik der vergangenen 20 Jahre, kann man sagen, dass ungefähr 12% weniger Alkohol getrunken wird heute als vor 20 Jahren. In der Schweiz ist das vor allem, was den Weingenuss betrifft, noch mehr. Das liegt bei 20% ungefähr. Also es wird weniger getrunken. Es wird mehr auf einen gesunden Lifestyle geachtet. Die Generation unserer Kinder ist deutlich zurückhaltender beim Alkohol, als das unsere Generation war. Und die gesamte Selbstoptimierung, der Trend dazu, einen gesunden Lifestyle zu haben, die Ernährung im Griff zu haben, permanent per Smartwatch oder diesen Gesundheitsringen, die man tragen kann, den eigenen Gesundheitszustand zu überprüfen und zu optimieren. Also der ist sicher nicht förderlich der Arbeit unserer Winzerinnen und Winzer.
Du bist ja unser Essens- und Trinkenskolumnist im Magazin. Was ist denn vor all den neuen alkoholfreien Möglichkeiten zu halten? Das ist schon interessant, dass das passiert, oder?
Sehr interessant. Also es gibt durchaus, also es gibt in der ganzen Spitzengastronomie zum Beispiel, gibt es zum Teil ganz ausgezeichnete Angebote dafür, ein Essen alkoholfrei zu begleiten. Ich muss sagen, ich kann da sogar ein Restaurant nennen, nämlich das Klee von der Sisi Hatep in Zürich, wo ich die besten alkoholfreien Getränke bekommen habe, die ich irgendwo in Spitzenrestaurants ausprobiert habe. Gibt dann auch weniger gute. Ich probiere das auch manchmal aus, weil es beim Essen auch einen Unterschied macht, ob man Alkohol dazu trinkt oder nicht oder viel Wein dazu trinkt. Also oft weiß man dann beim Hauptgericht schon nicht mehr, was man als Snack gegessen hat. Und also das liegt im Trend. Es gibt breite Angebote von guten Tees, von guten Erfrischungsgetränken etc. Also und das wird ja auch von vielen Menschen genutzt. Also bin ich auch überhaupt nicht dagegen. Alkoholfreies Bier ist ein Thema. Also da gibt es sehr viele Menschen, die darauf umgestiegen sind, die auch sagen, dass die alkoholfreien Biere sehr gut funktionieren. Ich bin kein, also wenn ich zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo ich nicht trinke, dann trinke ich auch kein alkoholfreies Bier. Da habe ich schon das Gefühl, ich bin zu nah wieder am Rückfall.
Die Menschheit tut sich berauschen, seit es es gibt, mit vergärten Früchten. So Alkohol begleitet die ganze Geschichte von uns. Hast du das Gefühl, dass jetzt die kulturelle Veränderung, die du beobachtest, auch mit diesen ganzen alkoholfreien Möglichkeiten, dass das etwas ist, was grundlegend unsere Beziehung zum Alkohol verändern?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird, dass überhaupt nicht mehr getrunken wird. Du hast das vorhin richtig anmoderiert, indem du gesagt hast, die Beziehung zum Rausch ist etwas, was die Menschheit durch Jahrtausende begleitet. Und ich habe jetzt auch interessanterweise in den Kommentaren zu meinem Artikel, der im Magazin erschienen ist, einige Menschen gehabt, die gesagt haben, ja, sie trinken weniger Alkohol als früher, aber dafür kiffen sie manchmal oder nehmen mikrodosiertes LSD oder ähnliche Drogen. Also ein Verhältnis zum Rausch, ein Verhältnis zu diesem rauschinduzierten Eskapismus werden wir uns immer behalten. Und ich mag das, die Anregung, die durch den Alkoholgenuss passiert. Ich bin jetzt nicht einer dieser, ich sage es jetzt hart, dieser verlogenen Weintrinker, die sagen, es ist nur der Geschmack, der den Weingenuss wunderbar macht. Das stimmt nicht. Auch die Wirkung des Alkohols hat natürlich etwas Positives, etwas, was ich in moderater Form auch sehr mag. Und manchmal ist es auch gar nicht so moderat, aber ich bin jetzt kein schwerer Trinker und das will ich auch nicht sein. Ich bin da sehr bedacht darauf, das auch unter Kontrolle zu behalten. Und ich glaube, ich sollte an der Stelle auch sagen, dass ich mit meinem Artikel in keiner Weise Werbung dafür machen will, dass man zum Alkoholiker wird, weil das Problem ist mir bewusst. Es ist klar, es ist durch 1000 Statistiken belegt und die Alkoholsucht ist eines unserer gesellschaftlichen Probleme. Das muss man auch als solches benennen. Aber das ist zum Beispiel der Genuss von Zucker auch. Also wenn jetzt zum Beispiel die WHO darauf drängt, was sie jetzt im Februar auch verlautbart hat, dass auf Weinetiketten die Gefahr, die vom Weingenuss ausgeht, vermerkt werden sollte, dann glaube ich, sollte man auch auf den Gummibären, die man kaufen kann, vermerken, dass zu viel Zucker zu Diabetes führt und so weiter. Und so sieht man ja auch, dass wenn man jedes Genussmittel, das uns zur Verfügung steht, isoliert betrachtet, dann kommt man von einer Katastrophe in die nächste. Also wenn man sagt, iss nicht zu viel Zucker, iss nicht zu viel Fleisch, iss nicht zu viel geräuchertes Fleisch, iss nicht zu viel Fett, dann kann ich auch nicht zum Sternenkrieg gehen und mir meine Bratwurst holen und sowieso kein Bier dazu trinken. Und Weißmehl ist ja angeblich auch nicht besonders gut für die Gesundheit. Also irgendwann mal, da reicht es dann auch.
Man spürt es ein bisschen, wenn man jetzt zuhört. Aber trotzdem mal die konkrete Frage. Wenn man sich so intensiv mit all diesen Studien auseinandersetzt, mit dem, was Alkohol kann auslösen kann, mit allen schädigenden Folgen, die Alkohol kann haben, was macht denn das mit dem eigenen Konsum?
Wenn man die Studien aufmerksam liest und die Kommentare dazu, dann kommt man nicht nur darauf, dass sie auf nachvollziehbare Weise Risiken benennen, sondern man kommt auch darauf, wo ihre Schwächen liegen. Und zum Beispiel haben so zwei Harvard-Mediziner und Ernährungswissenschaftler, die ich im Artikel zitiere, herausgefunden, dass eigentlich all diese Analysen sich nur auf die Gesamtmengen des Alkoholkonsums beziehen. Was aber nicht untersucht wird, in welchem Kontext dieser Konsum passiert. So ist zum Beispiel der Rauschtrinker, der jetzt eine gewisse Menge Alkohol trinkt, auf einmal und dann einige Tage nichts trinkt, mehr gefährdet, laut dieser Studie, als Menschen, die identische Menge über einen längeren Zeitpunkt trinken, und zwar regelmäßig, zum Essen zum Beispiel. Und natürlich kommt dann auch dazu, dass gewisse Lebensrealitäten in den Studien nicht abgebildet werden. Also Rauschtrinker zum Beispiel sind in der Regel stärker zu Tabakkonsum hingezogen, bewegen sich möglicherweise nicht so viel, haben einen weniger gesunden Lifestyle als Menschen, die moderat trinken und sich gesund ernähren und im Gesamtpaket einfach ein gesünderes Leben führen. Das drückt sich dann natürlich auch in diesen Studien aus. Und da würde ich mich als Person auch verorten. Also ich esse kein Junkfood, ich esse kein Convenience-Food, wir kochen zu Hause oder gehen in vernünftige Lokale. Wir trinken nicht zu viel, aber regelmäßig und das passt in ein bewegtes Leben, in ein Leben, das Sozialanschluss hat, das gehört zu meiner Lebensfreude dazu und ich bin einfach auch der Überzeugung, und das teilen auch einige dieser Wissenschaftler, dass gelebte Lebensfreude positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Und da denke ich, dass wenn auf der Gegenseite ein paar Gläser Wein von diesem Konto abgebucht werden, ist es am Schluss noch immer im Plus.
Ostern ist nicht mehr weit. Die trockene Frühling ist bald vorbei. Weißt du, was für eine Flasche aufmachst, wenn Ostern ist?
Oh, nicht genau. Also ich weiß auch noch nicht mal, was ich koche. Aber es könnte sein, dass man, wenn ich zum Beispiel Lamm koche, dass ich eine Flasche Blaufränkisch von meinem burgenländischen Lieblingswinzer aufmachen könnte. Also Weingut Moritz, Blaufränkisch, Reserve vielleicht. Das könnte ein guter Tropfen sein.
In diesem Fall, Prost, Christian. Danke für das Gespräch.
Danke dir. Prost.
Das war's gsi. Unsere aktuelle Folge apropos zum Essay von Christian Seiler, dem Essenskolumnist vom Magazin. Seinen Text würde ich euch sehr gerne im Episodenbeschreib verlinken. Produziert hat die Episode der Tobi Holzer. Danke, dass ihr zugelassen habt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.